von der Routine und von der Erfahrung her sind natürlich dadurch sehr spezifische und sehr ortsoptimierte Lösungen entstanden. Also ich glaube, das muss man auch einmal sehen. Also man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, würde ich sagen.
Und aus dem Grund ist es mir auch wichtig zu sagen, dass natürlich dieser einheitliche Leistungskatalog unter Gesamtvertrag mehr Geld kosten wird, als wir bisher bezahlen. Also zum Nulltarif wird es das nicht geben, das ist klar.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Mein Name ist Josef Ruhaltinger, ich bin der Chefredakteur von ÖKZ. Und Herr Huss, was kann man sich von einem Gesamtvertrag erwarten? Wozu ist der gut?
Also die Diskussion um den Gesamtvertrag hat sich ja aufgedrängt, als sozusagen die neuen Gebietskrankenkassen inklusive 4 Betriebskrankenkassen zur ÖGK fusioniert wurden. Dass wir 9 Gesamtverträge in Österreich immer noch haben, ist historisch begründet durch 9 Gebietskrankenkassen und durch 9 Ärztekammern, mit denen wir diese Verträge verhandelt haben. Österreich ist ein föderaler Staat, auch verfassungsrechtlich ist die Gesundheitsagenda sozusagen oder die Organisation des Gesundheitswesens im Wesentlichen den Ländern übertragen. Also das heißt, man ist hier natürlich schon in einem Spannungsfeld auch. Ja? Wenn man sagt, man macht jetzt sozusagen eine ÖGK, eine zentrale ÖGK, darüber kann man oder hat man viel diskutieren können, wie gescheit das ist oder wie das nicht gescheit ist. Also das möchte ich heute nicht mehr machen. Ja? Es gibt aber nach wie vor 9 Ärztekammern und es steht mir überhaupt nicht an, darüber zu diskutieren, ob das gescheit ist oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber wie wir sehen hier natürlich, dass wir ein Problem haben mit 9 autonomen Ärztekammern und einer zentralen ÖGK. Wir haben des Weiteren ein Problem mit 9 Gesundheitslandesräten, die sozusagen für die Gesundheitsversorgung im Bundesland zuständig sind und einer zentralen ÖGK. Also das heißt, man hat mit dieser ÖGK sozusagen ein bisher sehr föderal aufgestelltes Gesundheitssystem einmal zerrissen und hat einen ganz zentralen Teil, nämlich die Gebietskrankenkassen, herausfusioniert in eine zentrale Organisation. Und aus dem Grund ist ja dann auch die Diskussion entstanden, dass es österreichweit einheitliche Verträge braucht. Und wir haben als ÖGK mit den anderen Gesundheitsberufen, das sind jetzt die Pflegekräfte, wo es entsprechende Verträge gibt, die Physiotherapeuten, die Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, die Logopädie, auch die Orthopädietechniker, Orthopädie-Schuhmacher und so weiter, haben wir jetzt österreichweit einheitliche Verträge. Das gab es vorher in den neuen Gebietskrankenkassen natürlich auch nicht. Die haben wir vereinheitlicht, diese Verträge, das ist abgeschlossen. Und hier gibt es österreichweit einheitliche Honorare und einheitliche Leistungen. Der einzige Punkt, wo es das noch nicht gibt, ist also der ärztliche Vertrag. Hier gibt es noch 9 Gesamtverträge in den Bundesländern. Wir verhandeln zurzeit auch mit 9 Bundesländern diese Gesamtverträge. Und damals im SVOG, im Sozialversicherungsorganisationsgesetz, das ja 2019 beschlossen wurde, ist schon die Rede gewesen von einem einheitlichen Gesamtvertrag, einem einheitlichen Ärztegesamtvertrag. Seitdem reden wir darüber auch mit der Bundesärztekammer. Da gibt es seit 2 bis 3 Jahren intensive Gespräche, manchmal mehr, manchmal weniger. Und jetzt durch den Rechnungshofbericht und auch durch die Aussagen der Politik in diese Richtung werden diese Gespräche wieder aufgenommen. Und wir haben in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kurie der niedergelassenen Ärzte, mit dem Dr. Wutscher, mit der Ministerin, grundsätzlich auch vereinbart, dass wir uns diesem Ziel jetzt nähern wollen.
Herr Präsident, brauchen wir einen Gesamtvertrag?
Ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, brauchen. Ich glaube, man muss einmal unterscheiden. Ich finde, der Herr Obmann hat das hervorragend jetzt dargestellt. Wir haben natürlich das Problem, dass wir jetzt plötzlich mit einer Gesamtkasse sozusagen konfrontiert sind. Ich meine, das gibt es für uns aber mit den anderen Kassen auch. Da haben wir 2-mal bundesweite Verträge. Damals war ja in diesem Zug auch eine Fusionierung verschiedener anderen Kassen gegeben mit großem Spannungsfeld. Also eines ist einmal, verstehe ich gut, also das, den Wunsch der Politik oder der Sozialversicherung, dass wir die Leistungen einmal vereinheitlichen, also dass man nicht von einem Bundesland in das nächste fährt und dann ist eine bestimmte Leistung, die dort im ersten Bundesland selbstverständlich war, plötzlich nicht zu verrechnen wird nicht bezahlt über die Kasse. Dass man da versucht, das einheitlich zu bekommen, verstehe ich gut, damit es für die Patienten transparent ist. Da haben wir schon vor, ich glaube, 4 oder 5 Gesundheitsminister zurückgeliefert, einen gesamten Leistungskatalog. der nicht so einfach zu gestalten war, das muss man auch dazu sagen, weil sie ja über 20 Fachgruppen österreichweit koordinieren müssen, dass das abgestimmt ist und so weiter. Also das sind die Schwierigkeiten bei so einem Projekt, aber das haben wir. Den müssen wir halt einmal miteinander besser durcharbeiten, glaube ich, damit man da zu einem Ergebnis kommt. Wenn man jetzt will, dass man sagt, ich will jetzt noch die Rahmenbedingungen im Sinne von Öffnungszeiten, Gestaltungsmöglichkeiten der Ordinationen, wie man Gruppenpraxen anlegt, wie man BVE und so weiter, verstehe ich auch noch, dass man das halbwegs gleich haben will. Ich glaube, am ehesten wird die Debatte sein, es sind 9 verschiedene Honorarsysteme dadurch entstanden, das ist nun mal so. Und da wird man wahrscheinlich einen längeren Zeitraum, wir haben auch mit den anderen Kassen damals das Thema gehabt, da haben wir auch eine Roadmap erstellt und haben über Jahre dann diese Tarife irgendwie versucht zusammenzuführen und auf einen Nenner zu bringen. Ich nehme an, also ein ähnliches Prozedere, vielleicht ein bisschen ein längeres, werden wir mit der ÖGK auch brauchen, um hier das zusammenzuführen. Man muss natürlich sagen, ich sehe es nicht ganz so kategorisch, dass man sagt, das muss jetzt alles einheitlich sein, weil es war natürlich schon auch eine Qualität, dass es sehr spezifisch in den jeweiligen Bundesländern ausdiskutiert worden ist. Wir haben nicht umsonst, wir sind durchaus sehr stolz auf unser Gesundheitssystem und das ist nicht zuletzt darin entstanden, dass es eigentlich damals föderal verhandelt worden ist, weil es halt natürlich unterschiedliche Bedingungen gibt, ob ich jetzt zur Versorgung im, sage ich jetzt, im Burgenland, in Tirol oder in Wien aufstellen muss.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber sind nicht gerade diese historischen Wurzeln und dieses in sich gewachsen Seins, dieses Vertragssystem, ist nicht genau das Problem, das man jetzt eigentlich hat, dass man diesen gordischen Knoten durchschlagen kann?
Naja, nur für die Vereinheitlichung im idealen Sinne, als Gedankenkonstrukt, aber von der Routine und von der Erfahrung her sind natürlich dadurch sehr spezifische und sehr ortoptimierte Lösungen entstanden. Also ich glaube, das muss man auch einmal sehen. Also man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, würde ich sagen.
Jetzt geht es eigentlich bei dem Gesamtvertrag eigentlich um 2 Teile. Das eine ist der Leistungskatalog und das zweite ist eigentlich die Honorarfrage, wenn ich es so richtig gesehen habe.
Es geht im Wesentlichen um 3 Fragen. Dr. Steinert hat das eh schon angesprochen. Der Leistungskatalog, ja, dankenswerterweise, da hat es von der Ärztekammer schon viel Vorarbeit gegeben. Der ist auch mit unseren Ärztinnen und Ärzten auch schon durchgearbeitet worden. Da sind wir schon relativ weit. Ich glaube, da gibt es jetzt keine großen Differenzen mehr. Wir wollen in diesem Leistungskatalog ja nicht nur die Leistungen, die es also jetzt schon gibt, vereinheitlichen und sie überall anbieten. Ein bisschen über 70% aller ärztlichen Leistungen in den Kassenpraxen gibt es jetzt schon österreichweit. Aber ein bisschen unter 30% habe ich gesehen, gibt es nicht in allen 9 Bundesländern, gibt es manchmal nur in 7 Bundesländern oder manchmal gibt es in 8 Bundesländern und in einem Bundesland gibt es die eine Leistung noch nicht und so weiter. Dass das vereinheitlich gehört, das ist natürlich vollkommen klar und da sind wir auch dabei. Wir müssen uns aber ein bisschen weiterdenken. Die Medizin wird immer ambulanter. Viele Leistungen, die bisher in Spitalsambulanzen angeboten wurden, können heute auch sehr gut in der niedergelassenen Kassenpraxis angeboten werden. Also das heißt, wir wollen auch Leistungen aus den Spitalsambulanzen herausziehen und in den niedergelassenen Kassenpraxen anbieten. Das ist natürlich wieder, und das ist ja vielschichtig, das Thema ist natürlich wieder eine Finanzierungsfrage, weil wenn Leistungen im Spital nicht mehr angeboten werden müssen, weil sie draußen angeboten werden, naja, dann muss man die Frage stellen, warum bezahlen wir dann als Sozialversicherung rund 7 Milliarden Euro in die Spitäler hinein, dann muss man in Zukunft weniger hineinbezahlen. Also dieser Gesamtvertrag hat ja nicht nur einen Aspekt, der zwischen Ärztekammer und uns zu klären ist, sondern er hat dann schon einen Aspekt, der dann mit der Bundesregierung auch noch zu klären ist und mit den Ländern zu klären ist, nämlich im Finanzausgleich. Und aus dem Grund ist es mir auch wichtig zu sagen, dass natürlich dieser einheitliche Leistungskatalog und der Gesamtvertrag mehr Geld kosten wird, als wir bisher bezahlen. Also zum Nulltarif wird es das nicht geben, das ist klar. Noch dazu, wenn wir mehr Leistungen in der niedergelassenen Kassenarztpraxis anbieten wollen. Und da muss aber auch klar sein, dass es hier eine Finanzierungstangente braucht. Ja, also das ist klar, die ÖGK kann diese Mehrkosten nicht aus eigenem stemmen. Da braucht man die Politik dazu, die hier entsprechend mithilft. Und das werden wir dann auch im nächsten Finanzausgleich entsprechend diskutieren müssen. Das ist mal ein ganz zentraler Punkt. Also das sind die Leistungen. Das Zweite, Dr. Steinert hat es angesprochen, sind die Zusammenarbeitsformen. Wir sehen, dass wir hier viel flexibler werden müssen. Und ich sage immer, der Kassenarzt oder der Arzt in den 90er Jahren war männlich und hat 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Den Arzt gibt es nicht mehr, der stirbt schon langsam aus. Ja? Das ist die Generation von Dr. Steinhardt, die sozusagen noch so gearbeitet hat. Wir sehen, dass wir bei den Uni-Abgängerinnen schon mittlerweile weit über 50% Frauen haben. Aber wir sehen auch, dass die Teilzeit, dass der Teilzeitarbeitsbedarf nicht nur bei Frauen, sondern auch bei männlichen Ärzten auch stärker wird. Wir haben Spitäler, in denen es nur mehr 30% Vollzeitärztinnen gibt zum Beispiel. Also Teilzeitarbeit ist gerade im ärztlichen Beruf ein Riesenthema. Und das passt mit dem Kasseneinzelvertrag weitgehend nicht mehr zusammen. Es wird Ärztinnen und Ärzte geben, die möchten den. Ja, aber es gibt mittlerweile auch viele, die im Einzelvertragssystem nicht mehr arbeiten wollen. Und da braucht es einfach viele kluge Alternativmöglichkeiten von der Gruppenpraxis bis zur Jobsharing-Praxis über die Teilgruppenpraxis und Bruchstellenpraxis, was weiß ich, was es da alles gibt, bis hin zum Primärversorgungszentrum, bis zum selbstständigen Ambulatorium und so weiter, soll es alles geben, um diese Teilzeitarbeitsbedürfnisse und diese flexiblen Arbeitswünsche der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte gut abzudecken. Also das heißt, diese Zusammenarbeitsformen ist ein ganz zentraler, wesentlicher Teil, der in diesem Gesamtvertrag auch noch zu regeln ist. Aber ich glaube, da finden wir Lösungen. Da liegen wir nicht weit auseinander. Das sehen wir eigentlich beide so, dass wir da flexibler werden müssen. Und dann kommt der dritte große Bereich und das ist die Honorarordnung. Ja, und da, das ist halt das dickste Brett, das wir zu bohren haben, weil wir da wirklich, wie Dr. Steiner gesagt hat, zum Teil 9 unterschiedliche Honorarordnungen haben. Wir glauben nicht, und das, da haben wir ein bisschen eine Differenz in der Auffassung, wir glauben nicht, dass man jetzt diese neuen Honorarordnungen einfach nehmen kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir sozusagen irgendwelche Pfade, wie wir die irgendwie zusammenführen. Wir glauben, dass wir eine neue Honorarordnung brauchen, dass wir uns insgesamt über eine neue Honorarordnung Gedanken machen müssen, wie die ausschaut, welche Leistungen die abbildet. Wir reden hier auch über Leistungscluster, die wir auch zusammenfassen wollen und so weiter. Also da haben wir noch einen größeren Diskussionsbedarf, aber ich glaube, dass es auch hier schon eine entsprechende Annäherung gibt. Da waren wir schon weiter auseinander in der Position. Also wir sind hier auch dabei, uns entsprechend anzunehmen. Also die drei großen Bereiche, die haben wir im Gesamtvertrag abzuarbeiten. Und ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das schaffen sollten.
Dr. Steinhardt, Ihre Sicht der Dinge zu dem Thema?
Herr Hauptmann und ich sind da gar nicht so, wir sind da eh relativ deckungsgleich, weil das mit dem Leistungskatalog, glaube ich, ja, muss man schauen. Es sind natürlich schon so, dass wir jetzt den schon ein paar Jahre haben. Wir werden jetzt einmal schauen müssen. Wir haben den Leistungskatalog damals erstellt, eigentlich mit der Perspektive, was ist überhaupt möglich, schon medizinisch im niedergelassenen Bereich. Und jetzt ist er doch 5 Jahre alt. Also wir können schon langsam nachdenken, was wir noch dazu nehmen. Wir werden bei der Version 2 brauchen, weil sie halt die Technologie jetzt auch explosionsartig fast entwickelt. Also ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen abgedroschen, aber das Zitat der KI, also es sind Dinge jetzt auf einmal möglich, die man früher sich nicht vorstellen konnte. Sowohl technische, medizinische Tools als auch administrative Möglichkeiten, die man sich früher nicht vorstellen konnte. Und da werden sie auch noch, das wird uns auch noch in den Organisationsformen beschäftigen. Ne? Weil heute, es gibt es bereits, kannst du anrufen auf ein System und du machst einen Termin aus, du nennst deine Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, alles und hast einen Termin und hast bis zu dem Moment mit keinem Menschen gesprochen, sondern es ist rein der KI gegangen. Und alleine, was das organisatorisch bedeutet, wie man jetzt dann eine Ordination gestalten kann, nur mit so einer Banalität, möchte ich fast sagen, geschweige denn, wenn man dann noch mit anderen Möglichkeiten, die in der Medizin von Roboterunterstützung etc. alles möglich ist. Also soweit einmal zu der Leistung. Um wir es gleich so hinüberbringen, werden wir schauen. Das mit der Organisation bin ich ganz auch beim Herrn Obmann, wir brauchen das. Ja, es ist einfach anders. Es reißt uns noch mehr auseinander, vielleicht sogar als früher. Früher war es kompakter. Jetzt gibt es die Möglichkeit dieser Teilzeitlösungen, dieser Verschnitte, auch mit mehreren Interessensgebieten. Und es gibt aber auch relativ über ein paar jüngere Kolleginnen und Kollegen, die sind von einer Leistungspower. Das ist beeindruckend. Die fahren also Rieseneinheiten stellen richtige, wirkliche Firmen auf. Sehr beeindruckend und auch mit hoher Qualität. Also gibt es nichts zu sagen. Also es gibt beide Formen, und aber es wird extremer. Was uns aber herausfordert, dann, welche Organisationsformen gestalten wir. Also das ist schon auch möglich, aber ich glaube, dass beide Parts sehr wertvoll sind, um die Versorgung weiter zu gestalten. Man muss halt darauf halt Rücksicht nehmen, dass es halt jetzt anders ist. Ja, also ich glaube, es ist ganz ein normaler Weg der Zeit, dass es sich anpasst. Man kann nicht erwarten, dass jetzt alles so bleibt, wie es einmal war. Das ist, ich habe das nur mal in einer Diskussion im Spital erlebt, wo jemand sehr vollmundig erklärt hat, ja, wir haben jetzt wieder diese Vollzeitäquivalentbesetzung in dem Spital, und dann eine Kollegin aufstand und also mit einer herrlichen Schlagfertigkeit ihm klar gemacht hat, dass das überhaupt nicht stimmt, weil die Vollzeitäquivalente, die er gerechnet hat, haben früher 80 Stunden in der Woche gearbeitet und die jetzigen sind es mit 38 Stunden. Das heißt, er hat die halbe Mannschaft drin. Also es war eine sehr gute Debatte, die also auch gleich einmal dann zeigt, wie, wenn man mit den Begriffen nur stabil bleibt, aber die Inhalte sich verändern, wie man dann doch dann in eine Problematik hier hineinrutschen kann. Ja, und die Honorarlohn ist natürlich ein dickes Brett, weil hier natürlich auch sehr viel, was mit Sicherheit denken, auch für die Betreiber und so weiter drinnen ist. Also der ganze Investment, der Rückführung des Investments hängt ab, wie das gestaltet ist. Und da werden wir wahrscheinlich, ja, da wird's noch schwierig sein, weil hier sind halt gewisse Unterschiede über 50, 60 Jahre entstanden, die halt jetzt unterschiedlich bespielt sind, aber halt auch in den jeweiligen Zonen wichtig sind und auch geschätzt werden. Und da muss man halt dann schauen, wie man da weiterkommt. Ein ganz neues Verrechnungssystem, wenn ich das vielleicht jetzt ein bisschen interpretiere, wo ich vielleicht so auch vielleicht ein bisschen durchhöre, dass man eine Art Pauschalierung oder was anstrebt, da muss man schauen. Also das müssen wir mal, da muss man, glaube ich, einmal gut mal nachschauen, und da muss auch jedes Bundesland nachschauen einmal jetzt. Weil das besteht ja von den Landesärztekammern auch eine Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen.
Darf ich da ein bisschen nachfassen, ganz einfach, um zu sehen, wo Sie bei diesen drei Positionen eigentlich stehen? Also wer zum Beispiel der Leistungskatalog, der von der Ärztekammer 2020 vorgelegt wurde, ist das ein Fundament?
Das ist eine absolut taugliche Grundlage. Ich habe schon gesagt, ich bedanke mich auch sehr dafür, für diese Vorarbeit. Wir haben das mit unseren Ärztinnen und Ärzten auch schon gut durchgearbeitet. Dr. Wutscher hat das mit unserem Chefarzt sehr intensiv behandelt. Da gibt es Dinge, Dr. Steiner richtig gesagt hat, da werden die eine oder andere Leistungen, die sich entwickelt haben, fehlen. Da wird mir aber auch von unseren Ärzten gesagt, da stehen ja mittlerweile auch schon wieder Sachen drinnen, die kann man schon wieder streichen, weil sie nicht mehr evidenzbasiert sind oder weil die Medizin sich entsprechend weiterentwickelt hat. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wird gehen. Dieser Leistungskatalog wird auch niemals sozusagen ein statisches Konstrukt sein, wo man sagt, also das gilt jetzt für die nächsten 10 Jahre. Dazu ist die Medizin viel zu schnelllebig, also den wird man jedes Jahr mindestens anpassen müssen mit neuen Leistungen, beziehungsweise auch mit Leistungen haben, die man wieder streichen muss, weil es nicht mehr gibt. Also ja, es ist ein taugliches Instrument, es ist eine taugliche Grundlage, auf der wir aufbauen können. Aber wie gesagt, es ist nur einer von drei wichtigen Teilen im Gesamtvertrag. Aber ein Teil, wo ich schon sage, da sind wir schon relativ weit, an dem wird sicherlich nicht scheitern.
Die Frage der Organisationsformen sind von meinem Präsidenten gerade ein bisschen verbreitet worden, sagen wir mal so, dass man einfach sehen muss, die Kluft zwischen oder die Spannbreite zwischen der Einzelordination und eigentlich das schon, Sie haben gesagt, diese Powerfrauen, die Sie im Stand teilweise haben, wo die wirklich große Ordinationsformen eigentlich schon brauchen. Gibt es da irgendetwas, was dagegen spricht?
Nein, also auch da sind wir uns einig. Ja. Ich meine, da gibt es vielleicht so ein bisschen die Diskussion, die wir öffentlich recht gern fühlen. Also ich bin eher der sehr, sehr stark in Richtung dieser größeren Versorgungsformen geht, weil ich glaube, dass sie den jungen Ärztinnen und Ärzten entgegenkommt. Wir sehen, also wenn ich den Raphael Bichler jetzt in St. Pölten nehme, das ist aber BVE, ich glaube mit 55 Beschäftigten, das ist eine Spitalsambulanz in Wirklichkeit, oder den Dr. Feutl mit seinem Kinderärzte, BVE hier in Wien, das sind Großbetriebe, die natürlich wirkliche Leuchttürme sind, aber von da weg hinunter gibt es natürlich noch viel anderes auch. Da gibt's kleine Primärversorgungszentren mit ein paar Berufen, die da entsprechend mitarbeiten, mit den Therapieberufen, mit Pflege und so weiter. Also da wird sich sehr viel in unterschiedlichsten Größen entwickeln, und um da auch die Angst zu nehmen, weil das ist immer was kritisiert wird. Ich gehe nur mehr in Richtung Zentren und so weiter. Nein, wir werden auch den Einzelarzt weiterhin brauchen. Ja. Aber der Trend wird sehr, sehr stark weggehen vom Einzelarzt hin zu größeren Versorgungsformen. Ich sage immer, im Mühlbach am Hochkönig mit 1500 Einwohnern, weil wir dort jetzt gerade einen Nachbesetzungsbedarf haben, da bin ich froh, wenn ich noch ein Einzelarzt hinbekomme. Da werden wir nie ein PVE oder was Größeres hinbekommen. Das geht sich dort einfach nicht aus. Ja. Also in den ländlichen Regionen wird es diese Einzelarztversorgung, wo wir sie noch hinbekommen, auch weiterhin geben müssen. Das ist gar keine Frage. Und hier gehen wir ja sogar schon weiter, dass wir sagen, wir müssen das ergänzen sozusagen mit den anderen Gesundheitsberufen Richtung Pflege- und Therapiepraxis. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir müssen sozusagen in größeren Einheiten auch denken. Und da ist vom Großambulatorium sozusagen bis zur Einzelarztpraxis alles möglich aus meiner Sicht. Ja. Aber es wird sich entwickeln in Richtung größere Einheiten. Und da sehen wir schon, und auf das noch reflektieren, in unseren Primärversorgungsverträgen haben wir weitgehend keine Einzelleistungspositionen mehr, sondern da sind wir sonst sehr, sehr stark in Richtung Leistungsclusterung gegangen, sozusagen. Ich will das Wort Pauschalen gar nicht in den Mund nehmen, sondern da fassen wir Leistungen eben zusammen. Wenn dort Diabetiker kommt, dann braucht der Diabetiker eine Betreuung als Diabetiker. Das wird honoriert. Ob er da jetzt jedes Mal eine Blutdruckmessung braucht oder sonst irgendwas, das sind Einzelleistungen, die sind sozusagen in diesem Leistungscluster Betreuung Diabetiker für sich abgebildet, und das wird honoriert in Zukunft. Also das ist ein so ein Beispiel, das ich hier heranführen möchte, und solche Beispiele müssen wir weiter diskutieren. Ja.
Herr Dr. Steinhardt, diese Idee, jetzt nehme ich das Wort in den Mund, der Pauschalierung, wird in anderen Staaten und in anderen Finanzierungsformen dann durchaus schon gelebt. Ist es vorstellbar, dass man das zumindest teilweise eben bei chronischen Krankheiten oder Ähnliches, dass man solche Entlohnungssysteme einführt, ganz einfach, weil sie dann über die Systeme oder über die Ländergrenzen hinweg leichter zu implementieren sind?
Ob es damit dann leichter zu implementieren ist, bin ich ja jetzt einmal vorsichtig. Also ich sehe, es ist eine Möglichkeit oder eine Art der Abrechnung, sagen wir mal so. Wenn meine Leistungen mehr sind und meine Pauschale drunter, dann ist sie für mich schlecht. Wenn sie drüber ist, ist sie gut. Das wäre mal eine ganz kurze Formel dazu. Und die, ich glaube, es war nur unsere, ich muss schon sagen, die letzten Jahrzehnte der Ausrichtung bewusst, dass man sehr genau das Geld mit der Leistung verknüpft hat. Und daher hat man immer in Einzelleistungen gedacht. Das war die Logik. Da haben wir uns auch durchaus in dem Sinne anpassen müssen. Das war ja so sicher mal ein Weg, der aus den wahrscheinlich 80er Jahren kommend entstanden ist. Ich habe das ja auch erst ab 2000 dann selber verhandelt. Aber die Überlegung, ja, man muss sich das durchrechnen. Also da bin ich jetzt einmal im Sinne dessen, dass ich sage, da muss ich die Kurie in dem Fall der Niedergelassenen einmal hinsetzen und das durchrechnen, was das dann bedeutet, wie das auch sich in den, es wird viel Arbeit sein, wird es wieder in den einzelnen Bundesländern natürlich unterschiedlich bewertet werden. Da muss man schauen, ja. Also das wird meiner Ansicht nach, kann ich jetzt von mir aus hier da noch nicht so viel dazu sagen, aber da wird man sich das genau anschauen müssen. Wichtig ist natürlich, dass das Honorarniveau erhalten bleibt und also entsprechend so läuft, dass die ihre Betriebe weiterführen können. Bezüglich der Einzelordination sehe ich schon nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt wichtig. Weil wir haben einmal eine Patientenbefragung gemacht und da ist herausgekommen, die Hälfte der Patientinnen und Patienten wollen relativ schnell drankommen und Öffnungszeiten, es waren jung und berufstätig, also das war ganz eine klassische, die werden klassischerweise gut bedient mit PVEs. Und dann gibt es aber die chronisch krank sind, alt, und die wollen persönliche Betreuung. Und die tun sich dann schon schwerer mit großen Einheiten, wo unter Umständen der Arzt weg oder die Ärztin wechselt und so weiter, sondern tun sie besser mit persönlicher Betreuung. Und was ich auch, ich selber habe Ordination und Gemeindebau in Wien gehabt, in Simmering, was ich schon erlebt habe, dass es für alte Menschen manchmal eine Qualität ihrer persönlichen Würde ist, dass sie selbst noch in die Ordination kommen können. Das heißt, ich muss schauen, dass ich wohnortnahe bin. Und ich glaube, das ist schon auch eine Qualität, die man mit einspielen soll. Also bei aller ökonomischen und organisatorisch-managementmäßigen Denke muss man, glaube ich, auch hier den humanen Faktor und den Menschenfaktor mitdenken, um hier Patientinnen und Patienten ordentlich zu versorgen.
Herr Hus, steht die wohnortnahe Versorgung? Steht die in Frage?
Nein, das steht gar nicht in Frage und das ist was, was wir natürlich auch immer kritisch diskutieren. Ja. Ich höre ja nicht aus Wien, aber aus anderen Bundesländern, aus Kärnten ist mir neulich eine Zeitungsmeldung gekommen, PVEs fressen Hausarztstellen. Ja. Und was kommt, also was ist damit gemeint? Ja, damit ist es gemeint gewesen, dass der klassische Hausarzt durch das PVE abgeschafft wird, was natürlich aus meiner Sicht ein völliger Blödsinn ist, denn in einem PVE arbeiten 3-4 Ärzte, die sind zu bestimmten Uhrzeiten im PVE anwesend. Also so kenne ich PVEs, ja. Auch wenn Sie in ein großes PVE, zum Beispiel nach St. Pölten fahren, hat jeder Arzt dort seine fixen Ordinationszeiten. Und jeder Patient kann zu diesen fixen Ordinationszeiten zu seinem Vertrauensarzt gehen, so wie er zum Einzelarzt auch gehen kann. Ja. Der Vorteil ist nur, das PVE hat von 7 in der Früh bis 7 am Abend offen und wenn ich schnell was brauche, ja, dann ist die Praxis nicht zugesperrt, ja, zu den ordinationsfreien Zeiten, sondern es ist trotzdem offen und es ist ein anderer Arzt möglicherweise da, der auf meine Patientenakte zugreifen kann, der genau weiß, welche Erkrankungen habe ich, welche Fragestellungen gibt es und so weiter und mir dann auch helfen kann. Also das heißt, die Hausarztversorgung ist selbstverständlich im Primärversorgungszentrum genauso gesichert, wie es in der Einzelpraxis auch gesichert ist. Also das ist mir schon wichtig zu erwähnen, weil das immer wieder erklärt wird, also dass das da nicht mehr mit Hausarztversorgung zu tun hat. Also das ist einfach an für sich so nicht richtig. Es ist nur ergänzt auch mit anderen Gesundheitsberufen. Also der Hausarzt kann dann im PVE dann gleich einen Termin für die Physiotherapie ausmachen, für die Psychotherapie, für den Sozialarbeiter, für die Ernährungsberatung und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Gesamtangebot. Und wir sehen das ja auch, also in den Regionen, wo wir PVEs eröffnen, stimmen die Menschen ja auch mit den Beinen ab. Also das heißt, das ist ja auch ein Problem und da verstehe ich natürlich die Ärztekammer, dass die Einzelärzte dann natürlich darunter leiden, wenn es in der Umgebung dann ein PVE gibt, weil halt diese PVEs auch Patientinnen und Patienten von den Einzelärzten abziehen und aus dem Grund bin ich auch der Meinung, dass wir diese Dinge auch gemeinsam planen sollen in Zukunft, also wo solche PVEs hinkommen. Was aber jetzt das Honorarsystem betrifft, ist es mir auch wichtig, noch einmal zu sagen, wir haben nicht vor, mit einem neuen Honorarsystem irgendjemand sozusagen Geld wegzunehmen. Ich meine, dass sowas nicht akzeptiert würde, wenn dann plötzlich ein Arzt um 20% weniger verdient, das ist mir vollkommen klar. Das ist ja nicht das Thema. Deswegen haben wir auch schon diskutiert, dass wir einen Sicherheitspfad einführen, zu sagen, also es ist garantiert, dass der Arzt XY mit einem neuen Honorarsystem zumindest dasselbe verdient, was er bisher verdient hat. Ja. Aber es muss auch einen Sicherheitspfad für uns nach oben geben, dass wir sagen, okay, wir sind bereit, mehr Geld für einen einheitlichen Gesamtvertrag in die Hand zu nehmen, aber der ist nach oben beschränkt, ja, und es darf nicht mehr kosten als dieses Mehr, was wir sozusagen mit der Politik verhandeln. Also das heißt, wir brauchen sozusagen diese Sicherheitsleitplanken nach oben und unten, also für die Ärzte muss klar sein, sie kennen dadurch keinen Schaden, keinen finanziellen Schaden erlangen, dass es diesen Gesamtvertrag gibt. Also da stehe ich auch dazu. Aber für uns braucht es auch die Sicherheit, dass das nicht ausufert und dass die Kosten sozusagen innerhalb eines bestimmten Rahmens bleiben.
Herr Dr. Steinhardt, diese Vorgabe, dass niemand eigentlich auf Geld verzichten wird müssen, dass halt nur die Steigerungsraten irgendwo im Zaum bleiben sollen, ist das eine Überlegung, der Sie nahe treten können?
Also ich möchte nur noch ergänzen, zuerst zu dem PVE aus Kärnten, die Stellung. Naja, wir haben immer, wie wir die Grunddiskussion geführt haben, haben immer gesagt, wenn 200 Orte jeweils einen Arzt, Ärztin hat und ich mache in 50 Orten ein PVE, dann habe ich dort jeweils 3 drinnen. Das heißt, ich habe dann 152 Orten ein PVE, aber ich habe dann in 150 Orten keine Ärztin und keinen Arzt. Also das ist ein bisschen der Sogeffekt. Wir haben insofern bin ich froh, wenn wir uns damit committen können, dass wir das miteinander ausmachen. Wenn man es gut platziert, also wir haben in Wien eigentlich nicht wirklich ein großes Problem mit den PVEs, dass die Nachbarärztinnen und Ärzte da hinein irgendein Problem haben. Wobei man dazu sagen muss, wir haben wahrscheinlich den stärksten Druck der Auslagerung aus großen Spitälern, wo also Leistungen hinausgeschoben werden. Und daher ist es fast eine Kompensation in dem Fall. Ja.
Also es gibt genug zu tun im Ballungsraum.
Wir haben das Problem, dass also speziell in Wien habe ich das Problem, dass wirklich die Kolleginnen der Allgemeinen Medizin zum Teil wirklich und die Kollegen echt am Limit laufen. Da gibt es ganz drastische Zahlen, die sich gesteigert haben. Man muss auch dazu sagen, wir wachsen ununterbrochen. Also Wien ist ja wirklich eine sehr schnell wachsende Millionenstadt. Also, und wir sinken ein bisschen mit den Ärzten. Also das ist ein Thema. Bezüglich einer Honorar, also eines können wir uns gar nicht vorstellen, das ist ja wahrscheinlich eh klar, dass also irgendwer da jetzt ins Minus fährt, das ist einmal ganz unvorstellbar. Ich glaube, man muss halt schauen, dass das System gut läuft. Ich glaube, dass man zuerst den Leistungskatalog, den Vertrag und dann erst das Honorar mitmachen können, weil das Honorar wird uns mehr herausfordern als alles andere, glaube ich. Und daher muss man dort da genau schauen, dass das wirklich gut läuft, weil es ist nicht vertretbar für uns, dass irgendjemand da in Nachteile kommt, weil man glaubt, das ist jetzt irgendeine bessere Lösung. Und dort stehen wir jetzt. Ich glaube, da laufen aber auch die Gespräche. Ich bin da gar nicht so persönlich involviert. Ja.
Werden jetzt die Neuorganisation der Patient Journey, wie es so schön heißt, also das heißt, wie man den Patienten durch das Gesundheitssystem lotst, digital, wo ambulant, wo stationär, dieses berühmte Schlagwort oder die berühmten Schlagwörter, werden die im Gesamtvertrag eine Rolle spielen? Das heißt, lässt man das einfließen in der Organisationsform oder dass man sagt, gewisse Leistungen stehen erst nach Inanspruchnahme eben von 1450 zu?
Also ich glaube, dass das mit dem Gesamtvertrag jetzt sehr wenig zu tun hat, sondern im Gesamtvertrag regeln wir die Organisationsformen, da regeln wir die Leistungen, die erbracht werden und da regeln wir die Honorare. Patientenlenkung in dem Sinn hat das mit dem Gesamtvertrag einmal noch nichts zu tun. Politisch ist entschieden sozusagen, dass wir eben mit dem Ausbau von 1450 jetzt sozusagen ein Telefonangebot österreichweit einheitlich schaffen wollen. Da gibt es in Wien ja an und für sich schon, also Wien ist da der Vorreiter, also gibt es wirklich schon recht gute Erfolge. In Wien gibt es anschließend an 1450 auch schon die telemedizinische Versorgung, die sozusagen in Wien angeboten wird, da ist die Nachfrage relativ hoch. Es gibt Bundesländer, da spielt 1450 de facto keine Rolle. Also das ist jetzt einmal die erste große Aufgabe, 1450 einmal auf ein österreichweit einheitliches Niveau zu heben, 1450 auch wieder zu bewerben, es von dieser ehemaligen Corona-Hotline einmal wegzubekommen, sondern wieder zu sagen, okay, das ist sozusagen das niederschwelligste Angebot, ins Gesundheitssystem einzutreten, eben Bagatellfälle so weit herauszufiltern, dass man sagt, okay, da kann man sich zu Hause auch selber helfen, da braucht man gar nicht unbedingt einen Gesundheitsdienstleister und dann halt zu unterscheiden, was ist ein Bagatellfall, was ist ein Fall, wo wir wirklich ärztliche Hilfe brauchen, also egal in welcher Versorgungsebene und was ist wirklich ein Notfall. Ja, und auch Notfälle schlagen bei 1450 auf, logischerweise, und die müssen natürlich auch entsprechend erkannt werden. Aber da haben wir noch extrem viel zu tun. Da gibt es noch viele Unterschiede in den Bundesländern. Und da haben wir als Partner auch die Länder, die hier an und für sich in dieser Kooperationsvereinbarung es übernommen haben, 1450 zu organisieren.
Herr Dr. Steinhardt, auch wenn jetzt die Lenkungsfrage keine Rolle spielt im Gesamtvertrag, ich weiß aus einem früheren Gespräch, dass Sie über die Lenkungseffekte die digitalen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, eine gewisse Skepsis haben, dass da nicht so viel erreicht werden kann in der Beeinflussung der Patienten, als es eigentlich gewünscht wird.
Ich habe immer gesagt, wir haben 145 Millionen, glaube ich, Kontakte in den Ordinationen im Jahr, 20 Millionen in den Ambulanzen der Spitäler. Und ich glaube, dass es nicht einmal ansatzweise in der Größenordnung die Kontakte zu 1450 laufen. Die sind, also daher, wenn man über diese Systematik und sind wir eigentlich dann eher einer Meinung, das gestalten will, dann wird das etliche Jahre dauern, bis das greift. Weil, wie der Herr Obmann schon richtig sagt, es ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Es ist die Ausformung extrem unterschiedlich. Wir kennen sowas ein bisschen in Wien deshalb, weil wir auch den Funkdienst seit über einem halben Jahrhundert haben, indem wir diese ganzen Wochenende und Nachtdienste von den Allgemeinmedizinern bespielen und dort auch ein relativ gut ausgestattete Infrastruktur haben mit Telefondienst etc. Ich bin das selber schon mitgefahren. Das ist sehr beeindruckend, wie da genau du herumgeschickt wirst und so. Also hier konnten wir auch in der Pandemie zeigen, dass diese Organisation extrem schlagkräftig ist. Und es ist die Frage, wie weit man sich sozusagen wirklich ärztlich dann dahinter gut absichern kann. Und es ist aber natürlich auch schwierig, ich gebe zu, in der Stadt, das ist fast in der Stadt leichter. Aber wenn Sie jetzt ein Flächenbundesland nehmen, haben Sie dann natürlich ganz andere Herausforderungen, eine entsprechende Versorgung aufrechtzustellen. Also das ist eine Herausforderung. Momentan, ich habe das nur zufällig aus Wien jetzt in Erinnerung, wenn wir heute eine Pressekonferenz hatten, wo das dargestellt worden ist, über dieser Infrastrukturreport. Und da waren, glaube ich, 60% der Steuerung sind über die Allgemeinmedizin ergangen und noch knapp 10% dann über jeweilige Fachärzte. Wir haben ja das damals, damit das nicht zu einem Sprengelarzt oder so mutiert, haben wir das eigentlich genannt, dass es sich für den Patientinnen und Patienten einen Vertrauensarzt gibt.
Eine Frage, die ich Ihnen auch nicht ersparen will, ist, eine der Überschriften, die der Rechnungshofsbericht geliefert hat, war, dass die Länderkammern eigentlich in der Ärztekammer ist abgeschafft worden oder zumindest in
ihrem Betrieb. Entmachtet war das Wort, ich kann Ihnen helfen.
Okay. Ich habe erwartet, dass Sie sich das gemerkt haben.
Nein, ja, aber das war lächerlich eigentlich in der Zeitung, weil es gibt 30 andere Punkte, die da drunter sind und das war ein Punkt. Und ich bleibe dabei, alleine die Formulierung ist schon, es ist nicht ganz so formuliert gewesen, es war dann in der Zeitung mit entmachtet. Aber eines ist klar, ich bleibe nur einmal dabei, dass ich sage, an sich eines der besten Systeme. Und ich meine, solange die Leute mit dem Ambulanz-Jet zurückfliegen nach Österreich, glaube ich, und nicht woanders hinfliegen, dass es wir schon eine gute Qualität haben, dann haben die es geschafft, in ihrer angeblichen so kleinen Kariertheit gute Systeme jeweils aufzubauen. Und wir haben nun mal extrem unterschiedliche Bedingungen. Sie haben Wien mit einer 2-Millionen-Stadt, die ja relativ gesehen zum gesamten Gefüge eine sehr große Stadt ist. Sie haben aber kaum fahren Sie raus, nicht einmal eine Stunde, sind Sie im Waldviertel und auf einmal fahren Sie durch ein sehr locker nur besiedeltes Gebiet. Sie haben relativ große Gebiete zu betreuen, die ganz eine andere Struktur verlangen. Sie können aber genauso gut ein bisschen weiter nach Westen fahren, dann haben Sie plötzlich die Gebirgsstruktur, die anders aufgebaut ist. Also es sind schon sehr lokal unterschiedliche Herausforderungen. Ich fahre ein Stück nach Süden. Ich habe selber miterlebt, welche Probleme es gibt, zum Beispiel in Ortschaften, die dann hinten im Bergland drinnen sind. Ich will jetzt gar nichts konkret nennen. Das kann man meistens besser mit der kleineren Steuerung besser abdecken und gestalten. Also das gebe ich schon zu bedenken und kann man sehr schwer mit was ganz so drüber, fahrend fast, möchte ich sagen, wird man vielleicht nicht immer so leicht tun. Ich glaube, dass man das, was gesamtgut geht, einmal machen sollte. Das ist das, was ich schon zuerst angesprochen habe. Und dann muss man sich wahrscheinlich einen längeren Übergangsweg gestalten, dass man halt wahrscheinlich diese Honorarlösungen dann auch noch in ein gutes Maß bringt. Das, glaube ich, wird der Weg sein. Es ist also nicht so, dass wir jetzt das nur total blockieren. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass das Bundesland dabei vertreten ist. Und daher verwahre ich mich schon sehr eindeutig gegen den Begriff, dass man ein Bundesland entmachtet.
Aber reicht es da eigentlich nicht in dem Zusammenhang, dass Bundesländer ihre Stimme jetzt gegenüber Ihnen als den österreichischen Präsidenten eigentlich zur Geltung bringen? Eigentlich hat jedes Land, Bundesland, sein Dirimierungsrecht. Das heißt, die kommen mit einem Verhandlungsergebnis und die Länderkammer kann sagen, tut mir leid, aber mit dem Leistungskatalog und mit dem Honorar.
Wir haben nur 9 Mitglieder als ÖEK und das sind die
Bundesländer. Das sind sehr viele.
Das sind die Bundesländer. Okay. Und die sind die ÖEK sozusagen. Wir sind nicht eine übergebaute Struktur, sondern die sind die ÖEK.
Okay.
Und dort wird das bestimmt, aber es muss natürlich jeder an Bord sein.
Was ja das sehr schwierig macht, oder?
Naja, aber ich glaube aber auch nicht, dass es besonders einnehmend ist, dass ich sage, ich fahre jetzt über jemanden drüber. Nur damit ich jetzt in der Gesamtheit zusammenbringe.
Also ich glaube, man muss sich in Österreich mal Gedanken machen, was man will. Möchte man einen föderalen Staat haben, im Sinne eines Subsidiaritätsprinzips, wo ich sage, also der kleinere Teil soll das machen, was er machen kann und erst das, was er nicht mehr machen kann, macht dann der Gesamtstaat. Wenn wir so ein Prinzip, das wir ja haben, ja, in diesem Land weiterführen wollen, dann war es ein Blödsinn, die ÖGK zu gründen. Ich sage das ganz offen. Ja. Also, weil einen Teil herauszureißen und sagen, den mache ich jetzt zentral und alles andere lasse ich regional, da muss man drüber nachdenken, wie wir das sozusagen, wie diese Regionalität fördern können. Das machen wir zurzeit in der ÖGK auch, weil wir sehen, dass eine strikte Zentralisierung einfach dem entgegensteht, ja, dass wir sozusagen auch Ansprechpartner in den Ländern brauchen, dass wir für die Landesgesundheitsreferenten, die ja politisch im Bundesland für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, einen Ansprechpartner brauchen, dass wir dort ein Gesicht der ÖGK im Bundesland brauchen. Und das kann nicht in neuen Bundesländern nicht sein, das wird nicht funktionieren, sondern da braucht es jemanden vor Ort, der mit den Verantwortlichen über die regionalen Rahmenbedingungen spricht. Und da wird es nicht helfen, wenn die Salzburger Landesgesundheitsreferenten Referentin sagt, ich möchte ein Präventionsprojekt in Salzburg machen und dann sage ich ihr, da musst du aber irgendjemanden in der Steiermark anrufen, weil der ist dafür zuständig, dann wird die den Hörer auflegen und wird sagen, danke, die kennen sie dort nicht aus, was soll ich mit dir reden? Also das wird so nicht funktionieren. Man muss sich in diesem Land endlich einmal entscheiden, möchte man diesen Staat weiterhin regional, föderal im Sinne eines Subsidiaritätsprinzips führen, dann wird man das so machen müssen, wie man es bisher gemacht hat. Will man einen zentralen Staat haben, ja, im Sinne von Dänemark und so weiter, dann kann man den auch organisieren. Das ist eine verfassungsrechtliche Frage, die ist vom Verfassungsgesetzgeber einmal zu klären. Aber immer so zu tun, als ob man sozusagen alles zentralisieren könnte, ja, aber alles unter den Rahmenbedingungen der derzeitigen Verfassung, das wird nicht funktionieren. Das wird irgendwann einmal hartschert werden.
Ich möchte gerne die Heterogenität der Entscheidungsträger noch ein Stück weiter drehen. Die Staatssekretärin, die Frau Ulrike Königsberger-Ludwig, hat gesagt, sie wird sich jetzt einmal die Verhandlungen anschauen, die sie jetzt führen, und sie hofft natürlich auf eine Einigung. Sollte es nicht so weit kommen, dass es zu einer Einigung kommt, muss es sich bundeseinheitliche Gesetzesänderungen überlegen. Ja? Das muss ja eigentlich in ihren Ohren muss das ja als wie eine Drohung klingen.
Naja, also wir glauben schon, also das ist zumindest meine Meinung, dass wir unser bisheriges Vertragsverhältnis, dass unser Vertragsverhältnis auf der Probe steht. Also ich stehe nach wie vor dazu und da bin ich schon alt genug dafür, dass man mich damit nicht mehr wegbringt, dass wir partnerschaftlich hier Verträge abschließen sollen und schauen sollten, dass wir hier gemeinsam mit den Interessensvertretungen zu Verträgen kommen. Also das habe ich gelernt, das war mein ganzes Berufsleben so, sowohl als Gewerkschafter als auch als Sozialversicherungsfunktionär. Aber wenn die Politik natürlich dann sagt, bitte, wenn ihr nicht zusammenkommt, wenn ihr sozusagen euch öffentlich nur die Schädel einhaut und ihr zu keine Lösungen kommt, ja, dann muss man darüber nachdenken, ob das noch das Modell der Zukunft ist. Ich glaube, dass es nach wie vor das Modell der Zukunft ist. Ja. Aber dann müssen wir auch, dann sind wir auch verdammt dazu, dass wir Lösungen auch herbeiführen müssen. Also das ist schon was wir selber beeinflussen können. Ja. Und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass die Politik dann irgendwann einmal sagt, und die entscheidet ja schlussendlich, die wird ja dann auch geprügelt dafür, wenn was nicht funktioniert. Man sagt, bitte, wenn ihr auf eure Lösungen oder wenn ihr auf eure Lösungen warten lasst und dann nichts zusammenkommt, dann müssen wir entscheiden. Also das verstehe ich schon auch. Ja.
Herr Dr. Steinhardt, wenn der Bund jetzt sagt, der an und für sich ja in allen diesen Fragen nichts zu sagen hat, also der hat ja fast keinen Einfluss jetzt auf Ihre Gespräche, aber auch auf die Gestaltung insgesamt des Gesundheitssystems, das relativ wenig ist, wenn man sich das dann tatsächlich mal anschaut, was er machen kann. Wenn der Bund jetzt tatsächlich einmal sagt, diese Strukturen schaffen es nicht, effizienter zu werden, Geld zu sparen und auch Flexibilität gegenüber den Patienten in die Wege zu leiten, das wird es dann zerschlagen, dieses System? Steht das nicht irgendwo einmal an der Wand?
Erstens hat sie, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, hat sie da im Sommer gesagt, dass sie es sehr ernst nimmt.
Das war das Erste, was sie gesagt hat. Sie hofft, sie einigt sich.
Ehrlich gesagt, ich finde es eher, es war nicht unbedingt eine der stärksten Äußerungen, weil dann würde ich sie aber schon gerne erinnern, es sind nur 30 Vorschläge drinnen. Dann würde ich aber gern sehen, dass die auch sehr ernst nimmt. Ja, das ist also nur auf den einen Punkt hinzudrücken, nein, lasse ich mich jetzt auch nicht wirklich. Also ich glaube, wenn man also versucht, über Einschüchterung zu agieren, dann sollte man sich das überlegen.
Ich habe das gar nicht so verstanden, ehrlich gesagt, diese Meldung, sondern ich frage mich, ob das System mit den Institutionen, die Sie beide vertreten, jetzt wirklich noch die Flexibilität in die Realität bringt, dass man den Anforderungen nachkommen kann.
Naja, ich glaube, es ist ja fast konterlaufend. Eine zentralistische Lösung ist immer weniger flexibel als eine föderale. Das weiß man da. Wenn die Einheiten in jedem Management ist es so. Also Noch einmal, ich glaube, dass wir ein sehr heterogenes Land sind in unserer Kleinheit trotzdem. Also alle die Vergleiche mit anderen Ländern sehe ich immer relativ nicht sehr treffend. Wir haben nun mal in sehr schnellem Wechsel sehr auch landschaftlich sehr wechselnde Bedingungen und auch strukturell sehr unterschiedliche Bedingungen, und die muss man halt wahrnehmen. Und ich glaube, man sieht ja auch, dass der Herr Obmann gesagt hat, ja, wir sind zwar jetzt der zentrale Kasse, aber wir müssen auch ein bisschen die Regionalität beachten. Genau das ist es, ja. Und das sehe ich also genauso gut, also auch bei uns mit den jeweiligen Landesärztekammern. Die haben ganz wichtige Funktionen, und daher, glaube ich, kann man da nicht einfach daran rütteln. Nein.
Letzte Frage. Wie wird es jetzt mit den Verhandlungen zum Gesamtvertrag weitergehen?
Wir führen die Verhandlungen nächste Woche fort. Wir haben ja schon viel Vorarbeit geleistet. Wie gesagt, ein endlicher Leistungskatalog wurde schon vorgestellt. Wir haben uns in vielen Fragen, was die Zusammenarbeitsformen betrifft, auch schon getroffen. Das dickste Brett ist das Honorar. Wir verhandeln ab nächste Woche weiter. Wir haben uns gemeinsam mit der Ministerin das Ziel gesetzt, bis Mitte 26 damit fertig zu sein. Wenn alle guten Kräfte da jetzt mitarbeiten, es ist eine politische Vorgabe, dass es diesen Gesamtvertrag geben soll, dann ist das machbar. Klar muss sein, es darf hier keine Verlierer geben, das ist vollkommen klar. Das wird mehr Geld kosten, das ist auch klar, aber das kann natürlich auch nicht sein, dass das finanziell total ausufert, dass wir uns als Gesamtstaat das nicht mehr leisten können. Also es wird sozusagen, was die Kosten betrifft, einen vernünftigen Rahmen geben müssen. Und wir werden uns natürlich auch anschauen müssen, und das ist auch ein Teil sozusagen, der da mitspielt, wie wir das auch finanzieren. Gibt es auch diese Reformpartnerschaft der Landeshauptleute mit dem Bund und der Sozialversicherung. Also mir war ganz wichtig, dass wir jetzt Sozialversicherung, was das Gesundheitsthema betrifft, in dieser Reformpartnerschaft auch mit dabei sind. Das ist jetzt auch gelungen. Und auch da wird an Schrauben gedreht, ja, welche Finanzierungsströme wird es in Zukunft geben im Gesundheitssystem. Ich glaube, dass wir über diese Pauschalfinanzierung in die Spitäler wirklich nachdenken müssen. Das ist etwas, was historisch gewachsen ist. Aber der Austausch, und der Dr. Steinert hat es ja gesagt, zwischen Spitalspatienten, spitalsambulanten Patienten und niedergelassene Versorgung und so weiter, geht ganz eindeutig vom Spital weg, nicht nur von der Station, sondern auch von der Ambulanz in Richtung Versorgung. Und die Geldflüsse müssen ja auch flexibler sein. Statisch jedes Jahr rund 7 Milliarden Euro in die Spitäler zu bezahlen und jedes Jahr zwischen 3, 4, 5% mehr. Aber die Patienten gehen immer mehr aus den Spitälern raus. Das wird sich irgendwann einmal nicht mehr ausgehen. Also das wird man irgendwann einmal auch diskutieren müssen. Und die Mittel, die hier zur Verfügung stehen, die müssen wir für den Ausbau der niedergelassenen Versorgung verwenden. Also das muss ein Ziel sein. Und das wird auch in dieser Reformpartnerschaft zu diskutieren sein.
Herr Präsident Steinert, wird sich Mitte 2026 ausgehen?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein dickes Brett, es ist ein Holzstoß, den wir bohren müssen. Aber aber es wird sicher einige Zeit dauern, ob es jetzt gerade Mitte 26 oder Ende 26 ist. Möchte mich nicht festlegen, weil das, glaube ich, immer wieder, vielleicht gibt es auch überraschende Durchbrüche und wir sind schneller. Also ich denke, der Wille dazu, eine Lösung zu finden, ist da. Da wird schon daran mitgearbeitet. Aber es müssen halt ein paar so Rahmenbedingungen, die wir jetzt in der letzten Stunde sozusagen aufgezeigt haben, müssen wir halt mit bedenken und auch gelten lassen.
Meine Herren, ich danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung, ja.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.